D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Ich bin sexsüchtig. Ein Satz, der zumindest in Deutschland noch sehr tabu besetzt ist. Ganz anders in den USA. Da gehört das fast schon zum guten Ton. Schauspieler Charlie Sheen, der ist angeblich süchtig danach. Golfspieler Tiger Woods, der braucht den Kick angeblich auch. David Duchovny, der hat seiner Frau angeblich versprechen müssen, sofort in eine Klinik zu gehen, um seine Sexsucht zu bekämpfen. Wo hört der Spaß auf und wo fängt die Sexsucht an? Das versucht diese eine Stunde Liebe zu klären mit Vivian Jückstock von der Deutschen Gesellschaft für Sexualforschung. Sie behandelt als Diplompsychologin Menschen, die sich zum Beispiel für Sex verschulden, weil sie teure Sexhotlines anrufen. Mit dabei auch D-Radio-Wissen-Reporterin Hannah Ender. Du warst für uns in den USA.
Ja, genau. In den USA, da hat schon in den 80er Jahren die erste Sex-Reha für Sexsüchtige eröffnet und ich habe mir mal in Los Angeles das Sexual Recovery Institute angeguckt.
Hannas Bericht später. Außerdem natürlich eine neue Folge unseres Liebestagebuchs. Da verrät uns die Alex, was sie im Kölner Nachtleben so erlebt hat. Willkommen zu Eine Stunde Liebe.
D-Radio Wissen.
Wie viele Menschen sind sexsüchtig? Das ist unklar. Es gibt dazu einfach keine aussagekräftigen Zahlen. Es gibt sogar Streit darum, ob Sexsucht eine eigene Krankheit oder Störung ist. Deshalb die Frage an Vivian Jückstock, Diplompsychologin, Sexualforscherin und Therapeutin an der Uni Hamburg. Aus professioneller Sicht, gibt es Sexsucht?
Ja, Sexsucht gibt es. Also die Existenz des Phänomens ist eigentlich unumstritten. Es gibt aber Differenzen in der Definition und in der Einordnung dieser sexuell süchtigen Phänomene.
Wo liegt denn die Schwierigkeit, das zu definieren? Also warum ist es leichter zu sagen, eine Spielsucht, ja, die kann man feststellen, aber die Sucht nach Sex nicht?
Weil es noch nicht so ganz klar ist, womit es eigentlich zusammenhängt. Also es gibt Überlegungen, dass es in den Bereich der Zwangsstörungen fällt. Es gibt Überlegungen, dass es in den Bereich der Impulskontrollstörungen fällt oder im Bereich der sexuellen Störungen zu verorten ist.
Machen wir es aber mal ganz konkret. Sie sind ja auch selber in der Therapie tätig. Woran merke ich jetzt, ob ich sexsüchtig bin? Wenn ich jetzt 6 oder 7 Mal am Tag mir eine Entschuldigung runterhole, masturbiere zu einem Porno, ist das dann Sexsucht?
Also es gibt verschiedene Skalen sozusagen, Messinstrumente im Sinne von Fragebögen, um herauszufinden, ob jemand unter seinem Sexbedarf leidet oder nicht. Das misst sozusagen die Anzahl vorhandener Orgasmen in einer Woche und man kann sagen, ungefähr alles, was über 7 liegt, da kann man nochmal genauer nachfragen. Man kann nicht so ganz klar sagen, ab hier ist es normal, ab hier ist es nicht mehr normal, weil das einfach auch sehr den individuellen Bewertungen unterliegt. Eine Frage wäre zum Beispiel, ob es Versuche gab, sexuelles Verhalten zu verheimlichen oder ob es Schamgefühle deswegen gibt. Ob die Leute selber den Eindruck haben, dass sie ihr sexuelles Verhalten kontrollieren können oder ob ihnen das zunehmend außer Kontrolle gerät. Das wären so Anhaltspunkte.
Das heißt, da kommen Leute und sagen, mein Sexleben macht mir Probleme, macht mir Stress.
Ganz genau. Also das ist wieder ein wichtiger Punkt. Es führt in irgendeiner Weise zu einem Leidensdruck. Und mit diesem Leidensdruck stellen sich die Leute bei uns vor. Und wenn der sich jetzt auf die Häufigkeit des Sexualverhaltens bezieht, das muss nicht sich unbedingt auf die Häufigkeit des Sexualverhaltens beziehen, das kann sich auch auf die Auswirkungen beziehen, nämlich dass soziale Kontakte vernachlässigt werden oder dass es eigentlich gar keine anderen Themen im Leben mehr gibt, die sich nicht mit Sexualität beschäftigen. Und die Leute merken, sie haben Funktionseinbußen in der Arbeit zum Beispiel, weil sie die ganze Nacht am Internet saßen und Pornografie konsumiert haben. Das sind alles eigentlich Fragestellungen, mit denen sie dann zu uns kommen.
Ist es richtig, dass sich Menschen auch verschulden, weil sie zum Beispiel permanent ins Bordell gehen?
Ja, das kommt auch vor. Das sind große Schuldenberge, die sich da anhäufen können. Also das eine ist tatsächlich die Schulden, wenn es zum Beispiel, das ist jetzt nicht mehr ganz so häufig, aber so um Telefonsexlines geht, die kostenpflichtig sind. Alles, was eigentlich kostenpflichtig ist in dem Bereich oder Bordellbesuche, das unter Umständen zu sehr großen Schulden führen kann. Nämlich dann, wenn das Verhalten eben nicht mehr kontrollierbar ist, wenn die Menschen nicht mehr selber so die Einflussmöglichkeit haben zu sagen, heute möchte ich dafür Geld ausgeben und an anderen Stellen nicht. Das ist zum Beispiel eine konkrete Folge. Eine andere konkrete Folge ist, dass es zu einer sozialen Vereinsamung kommt. Freundschaften gehen in die Brüche, Partnerschaften können in die Brüche gehen. Da gibt es eigentlich vielfältige Formen an Auswirkungen.
Wie kommen die Leute denn zu Ihnen? Ich stelle mir vor, das ist unglaublich schambesetzt.
Das ist schon sehr schambesetzt, wobei wir jetzt als Institution im Hamburger Raum auch bekannt sind. Das heißt, die Leute wissen schon, dass sie sich an uns wenden können. Und wir sind ja auch speziell einfach für sexuelle Schwierigkeiten ansprechbar in der Uniklinik.
Psychologinnen und Psychologen, die berichten von einer Zunahme von Hilfesuchenden, also diesem Phänomen Sexsucht. Können Sie diese Tendenz auch sehen? Gibt es da irgendwelche Belege?
Also wirklich eine Zunahme kann ich jetzt so nicht direkt verzeichnen. Die Phänomene werden schon seit langer Zeit beschrieben. Also erste Beschreibungen so sexuell süchtiger Verhaltensweisen kennen wir schon seit über 100 Jahren. Also das Phänomen an sich ist nichts Neues. Ich kann mir vorstellen, dass wie immer, wenn es eine mediale Aufmerksamkeit gibt, dass sich dann Leute auch leichter trauen, Hilfe zu suchen.
Es gibt auch Fachleute, die sagen, naja, es gibt schon so eine gewisse Angst von Sexualtherapeutinnen und Therapeuten, Sexsucht überhaupt als Problem zu sehen, weil man eben die Pathologisierung von Sexualität, diese Definition, was nicht mehr normal ist, verhindern will. Was sagen Sie zu dieser Einschätzung? Gibt es diese Sorge, gibt es diese Zurückhaltung?
Also ich denke, eine vorschnelle Pathologisierung ist immer schwierig. Gerade in der Sexualität ist es so, dass die Wahrnehmung und Bewertung sexueller Verhaltensweisen natürlich immer kulturellen Normen und moralischen Aspekten einer Gesellschaft unterliegt. Das heißt, da gilt es auf jeden Fall vorsichtig zu sein, nicht vorschnell irgendwelche moralischen Aspekte oder eben kulturelle Normen unhinterfragt zu übernehmen und dann zu sagen, wir klassifizieren das als krank und etwas anderes nicht. Also das unterliegt ja auch einfach zeitlichen Schwankungen. Das ändert sich im Laufe der Zeiten, das ändert sich auch innerhalb der Gesellschaftsform.
Sexsucht ist also auch ein Stück weit Definitionssache und Sexsüchtige brauchen Hilfe. Es gibt da zum einen Selbsthilfegruppen und zum anderen Therapeuten, Diplompsychologen, Psychotherapeuten wie Vivian Jückstock aus Hamburg. Frau Jückstock, wie läuft denn so eine Therapie für Sexsüchtige?
Also es gibt ja erstmal verschiedene Therapieformen in Deutschland. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich auch immer ein bisschen danach richten, welche Therapieform der Therapeut vertritt. Also es geht zum einen darum, eine Beschränkung der Stimuli zu erreichen. Das heißt also, dass wenn es sich zum Beispiel jetzt um den Bereich Internetpornografie handelt, dass es dafür die Betroffenen hilfreich sein kann, dass sie diesen Zugang in irgendeiner Weise versuchen zu kontrollieren, sei es durch ein Passwort, sei es durch den PC abschaffen etc. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder einfach eine Umplatzierung des Computers, dass man nicht mehr alleine am Computer sitzt.
Das heißt, ähnlich wie die Kliniken in den USA versucht man sozusagen erstmal den Kontakt mit dem Suchtmittel zu unterbinden, wenn man es will.
Genau, das ist eigentlich so ein klassisches Tool aus der Suchttherapie. Dass es natürlich schwierig ist, wenn in Anführungsstrichen das Suchtmittel die ganze Zeit verfügbar ist. Es geht ja auch darum, ein Stück weit mitzukriegen, wie geht es mir, wenn ich darauf verzichte. Also es passiert ja nicht ohne Grund, die Verhaltensweisen. Und wenn das gar nicht unterbrochen wird, dann erfüllt es sozusagen immer wieder seine Funktion und man kann nicht so gut mitbekommen, worum geht es eigentlich? Geht es um Leere, die sonst spürbar würde? Geht es um negative Gefühle, die ich nicht aushalten kann und deswegen mich mit sexuellen Dingen beschäftige? Da kommt man sehr schwer ran, wenn das Verhalten die ganze Zeit aufrechterhalten wird.
Okay, nehmen wir an, das gelingt. Man ist sozusagen nicht mehr ständig vor dem Pornorechner. Wie geht es dann weiter? Wie kommen Sie dann an die Geschichten dahinter ran?
Ja, also dann geht es, oder es geht auch vorher schon darum zu verstehen, was für eine Funktion diese sexuellen Verhaltensweisen haben. Also wofür sind die auch gut? Wovor schützen sie den Betroffenen? Schützen sie ihn davor, eben Gefühle unerträglicher Leere aushalten zu müssen oder großer Einsamkeit? Oder geht es darum, sich vital zu fühlen, sich auch männlich zu fühlen, wenn es ein männlicher Betroffener ist, oder sich begehrt zu fühlen, also in irgendeiner Weise auch potent zu fühlen. Das können sehr, sehr unterschiedliche Gefühle sein oder Ängste und Sorgen, die dahinter stehen.
Okay, sagen wir mal, da ist die große Leere, die ich fühle. Deshalb lenke ich mich über Sex ab, immer wieder ein neuer Kick. Wie kommt man dann da raus?
Ja, also das ist schon ein schwieriger Weg unter Umständen. Also zum einen geht es tatsächlich da auch wieder darum, zu versuchen, diese Leere nicht immer wieder mit Sexualität zu beantworten. Also auf die Sexualität in also wenn wir jetzt beim Thema Internet bleiben, das einfach tatsächlich zu beschränken Und dann geht es auch ganz viel darum, Alternativen aufzubauen. Also was täte mir vielleicht gut, anstatt mich jetzt sexuell zu beschäftigen? Also liegt es daran, dass ich mein soziales Umfeld mehr ausbauen muss? Brauche ich eigentlich Freunde? Und da macht man sich auf die Suche nach Alternativen.
Das heißt, da wird geguckt, könnte man mehr Sport machen? Könnte man stattdessen mit Freunden sich treffen?
Genau, also das sind dann so ganz, ganz konkrete Alternativen. Das hilft gut, wenn man sich mit Freunden trifft oder wenn man eben Sport macht oder kulturelle, was auch immer, was einem eben Freude macht, weil man sich dann auch ganz gut fühlt und es dadurch leichter fällt, erstmal darauf zu verzichten. Im weiteren Verlauf geht es dann schon auch darum, den Selbstwert zu stabilisieren, zu stärken, sich wertvoll zu fühlen und dann Schritt für Schritt andere Möglichkeiten zu entwickeln, mit negativen Affekten und Emotionen umzugehen.
Sind das eher Langfristtherapien?
Ja, also so ganz schnell geht es nicht, sage ich mal so. Ich kann vielleicht von ein Jahr, anderthalb Jahre ungefähr. Es gibt da nicht so einen ganz klaren Fahrplan.
Und aus Ihrer Erfahrung, kann man den Menschen helfen oder fallen auch wieder viele zurück, dass sie sagen, sie sind jetzt doch wieder sexabhängig in gewisser Weise?
Rückfälle sind wichtig zu besprechen dann in der Therapie, um zu verstehen, okay, haben wir irgendwie was übersehen, oder auch zu verstehen, wie war der Weg in den Rückfall, und um den nächsten zu vermeiden sozusagen, also um auch gestärkt zu sein, so kleine Frühwarnzeichen zu erkennen.
Können Sie sagen, es sind schon mehr Männer als Frauen? Wie ist das Verhältnis so ungefähr in der Therapie?
Und man geht so ungefähr aus von einem Verhältnis 3-5:1, also circa 3-5 Männer auf eine Frau.
Gibt es da Unterschiede? Ist die Problematik bei Frauen anders als bei Männern?
Ich habe hauptsächlich Männer in Behandlung, deswegen kann ich es nicht so ganz, ganz unvoreingenommen sozusagen beurteilen. Bei Männern scheint das Internet schon eine größere Rolle zu spielen. Bei Frauen geht es, glaube ich, eher auch in die Richtung realer Sexualkontakte, also dass es häufig wechselnde Partnerschaften gibt oder häufig wechselnde Sexualpartner, wo man dann aber auch immer noch die Gefahr der sexuell übertragbaren Krankheiten einfach mit im Kopf haben muss. Es ist auch ein körperliches Risikoverhalten, was da gezeigt wird.
Die Hamburger Diplompsychologin Vivian Jückstock über Sexsucht, die trifft vor allem Männer, aber auch Frauen. Der Radiowissen. Zeit für unser Liebestagebuch. Alexandra aus Köln, die begleiten wir ja schon seit einigen Wochen. Sie ist schon seit 4 Jahren Single. Alex, wisst ihr vielleicht schon, hat eine ziemlich große Klappe und ein ziemlich hitziges Temperament, das ja beim Männerdaten dann auch manchmal, naja, ein bisschen im Weg steht. Hier ist ihr neues Liebestagebuch.
Ich war am Samstag mit meinen Mädels tanzen. Wir waren im alten Wartesaal, total super, Musik toll, wirklich sowas, wo du sagst, echt, darauf hat sich mal wieder gelohnt zu warten. Und ich war mit einer Freundin weg. Also ich bin nicht hässlich, aber wenn ich mit dieser Freundin unterwegs bin, bin ich grundsätzlich bei den Männern abgeschrieben. Die ist zierlich, die hat so ein 100-Watt-Lächeln. Und dann waren wir unterwegs und auf einmal kam ein Typ, guckte mich an, sagte geile Ohrringe und redete mit mir. Dann habe ich den wirklich angeguckt wie eine Erscheinung. Und ich sag noch, redest du mit mir? Und dann sagt er, naja, hinter dir steht ja keiner. Der kam immer näher. Also wenn ich ein bisschen weiter weggegangen bin, dann kam er hinterher, wo ich gedacht habe, laut Flirtprotokoll macht er ja alles genau richtig. Wo ich gedacht habe, ja, geil, ne? Der hat Interesse an dir. Also er war jetzt nicht Adonis, aber er war nett. Und dann sagte der, willst du was trinken? Ich sag, ja, sehr gerne. Ein Bier? Er sagt, nee, ich trinke keinen Alkohol. Wie, du trinkst keinen Alkohol? Ah, ist ja super. Dann kannst du mich ja fahren. Und ich sag, ja, ist klar, träum weiter, als wenn ich dich nach Hause fahre. Dann sagt er, okay, ich bring dir eine Cola mit. Und dann ging er. Auf die Cola warte ich heute noch. Ich Trottel habe noch gewartet, wie blöd ich bin. Mein Ego hat ein bisschen darunter gelitten. Meine Freundin sagt, ich hätte nicht sagen sollen, ich fahre dich nicht nach Hause. Da war meine Klappe mal wieder ein bisschen größer, ne? Also ich finde, man muss sich nicht unbedingt verstellen. Ich rede gerne, ich rede viel, ich rede laut. Ich lache auch unheimlich viel. Sarkasmus spreche ich genauso fließend wie Deutsch. Beim nächsten Date habe ich mir überlegt, nehme ich mir einen Maulkorb mit. Den schnalle ich mir dann um. Und wenn der Typ will, dass ich antworte, dann kann er mir wieder aufmachen.
Dankeschön, Alex, für dieses Liebestagebuch. Redet ihr auch gerne oder seid ihr eher leise? Falls ihr mal Liebestagebuch führen wollt, ob als Single oder als Pärchen, wir freuen uns auf jeden Fall. Bei Interesse schreibt einfach eine Mail @deradiowissen.de. Sexsucht. Sexsucht ist auf jeden Fall ein Thema, zumindest in Film- und Fernsehserien. Nicht nur in Californication, zum Beispiel auch in Shame vom Regisseur Steve McQueen. Ihr wisst schon diese Geschichte dieses jungen, sexsüchtigen New Yorker Geschäftsmanns. Der Film lief 2011. In den USA ist Sexsucht fast schon schick, zumindest gesellschaftsfähig. In den Staaten sind spezielle Kliniken für Sexsüchtige auch schon relativ lange etabliert. Robert Weiss hat vor 20 Jahren in Beverly Hills das Sexual Recovery Institute gegründet. Die Radio Wissen Reporterin Hanna Ender war in L.A. und hat den Gründer der Klinik getroffen. Hanna, wie arbeitet denn diese Sexklinik? Was bieten die an?
Diese Klinik bietet da verschiedene Therapien an. Also es gibt so Wochenendkurse oder aber ein 2 Wochen Intensivprogramm, Einzelgruppen oder Paartherapien. Und wie lange eine solche Therapie dauert, das hängt ganz stark vom Einzelfall ab. Empfohlen wird so ein Minimum von 6 Wochen. Die Behandlung erfolgt meistens stationär, das heißt, du wohnst dann auch in der Klinik. Mhm. Und die ist übrigens recht überschaubar und unsexy auch. Also so ein ganz normaler grauer Gebäudekomplex, keine Luxusreha mit Pool oder so. Es gibt aber auch ambulante Therapien, wo du so ganz normal 1-2 Mal die Woche zur Sextherapie gehst. Und was ganz wichtig ist, die Sexklinik hat jetzt keinen religiösen Hintergrund oder so und die will dich auch nicht zur reinen Monogamie umerziehen, aber bietet eben Therapien an für Leute, die unter ihrem exzessiven Sexleben leiden.
Also was ist dann das Ziel so einer Therapie? Was lernt man da?
Naja, also es geht jetzt nicht darum, nie wieder Sex zu haben. Das geht ja auch nicht. Sondern es geht quasi darum, ein gesundes Verhältnis zu Sex aufzubauen. Das funktioniert in dieser Klinik erstmal ähnlich wie bei einer Alkohol- oder Drogentherapie, sagt Robert Weiss.
Our primary goal is to stop the sexual behavior.
Das erste Ziel ist es, das Sexverhalten zu stoppen. Und wenn das passiert ist, versuchen wir gemeinsam herauszufinden, woher dieses Verhalten kommt, wie man es erkennen und wie man es verhindern kann. Das heißt, hier im Sexual Recovery Institute versuchen wir durch Gespräche immer wieder und wieder den Nerv zu treffen, der diese Sexsucht auslöst.
Der erste Schritt ist quasi, das Suchtmittel wegzunehmen, ja, wie dem Alkoholiker die Flasche. Die sperren dir in der Sexklinik quasi jeglichen Zugang, der dir schnellen, anonymen Sex ermöglicht. Das heißt, es gibt in der Klinik kein Telefon, mit dem du mal eben eine Prostituierte oder eine Affäre aufs Zimmer bestellen kannst. Es gibt kein Internet, wo man mal schnell eben ein Porno runterladen kann.
Mit Smartphones wahrscheinlich schwierig, ne?
Genau, aber gut. Ja. Aber während der Therapie ist jetzt Sex auch für die Patienten nicht per se verboten, aber er soll ein Minimum an Intimität und emotionaler Bindung enthalten. Das heißt, da wird so eine Art Vertrag mit dem Patienten vereinbart, den sie unterschreiben, dass sie zum Beispiel keine sexuellen Aktivitäten außerhalb der Ehe führen oder für Singles keinen Sex mit Fremden oder erst 30 Tage, nachdem ich eine Person näher kennengelernt habe.
Also schon krass, dass sie dann so einen Vertrag unterschreiben müssen in dieser Klinik. Wer sind denn überhaupt die Patientinnen oder Patienten?
Also die Patienten sind vor allem Männer und vor allem auch solche, die das nötige Kleingeld mitbringen. Ja? Also nur als Beispiel, eine 2-wöchige Therapie kostet dort $7,500. Die muss man natürlich erstmal haben. Robert Weiss selbst spricht von High Functioning People, also Leute, die eigentlich beruflich recht erfolgreich sind im Leben. Das sind aber Leute, deren Sextrieb quasi den gesamten Alltag bestimmt und ihr Leben gerät durch diese Triebsucht quasi komplett aus den Fugen. Viele sind verschuldet, weil sie ständig zu Prostituierten gehen. Die verbringen täglich Stunden vor Pornos oder masturbieren, bis sie wund sind. Sie verpassen wichtige Prüfungen oder Termine, weil sie sich stundenlang in sexuellen Fantasien verlieren, wandern von einem One-Night-Stand zum nächsten und haben große Probleme mit emotionalen Bindung oder überhaupt einer ernsten Partnerschaft, fangen sich Geschlechtskrankheiten ein, werden als Spanner oder Exhibitionisten verhaftet etc. pp. Und vor allem, der Sex ist für diese Leute nie wirklich befriedigend, hat mir Robert Weiss gesagt. Es bleibt danach immer so ein Gefühl von Angst und Leere.
Angst und Leere, die stehen oft hinter einer Sexsucht, so zumindest die Erfahrungen am Sexual Recovery Institute in Beverly Hills. Männer sind deutlich in der Überzahl. Unter den Patienten am Sexual Recovery Institute. Hanna, hat er denn auch Frauen als Patientin? Gibt's die auch?
Ja, die gibt es auch, aber die sind ganz eindeutig in der Unterzahl. Also Robert Weiss hat mir gesagt, pro Woche kommen in die Sexreha in Beverly Hills nur 5 bis 10 Frauen, aber jetzt mal zum Vergleich 150 Männer.
Das ist ordentlich.
Das ist ordentlich, aber das heißt jetzt nicht automatisch, dass Sexsucht nur ein männliches Problem ist, sagt Robert Weiss.
Was führt denn Menschen in die Sexsucht? Hat er da eine These, was die Ursache ist?
Ja, also er sagt, dass die meisten Sexsüchtigen Sex eigentlich dazu benutzen, um Konflikte oder tiefer liegende Probleme zu verdrängen. Also da ist Sex quasi sowas wie eine Aspirin, die du dir gibst. Okay. Bei allem, was querkommt, was schief läuft, soll der Sex helfen. Ich hatte einen schlechten Tag, ich hatte Misserfolg, ich bin traurig, ich bin einsam. Sex, ja. In der Situation greift ein Alkoholiker zum Bier und der Sexmensch eben zum Sex. Mhm. Die versuchen quasi sämtliche Konflikte und negative Emotionen einzig und allein mit Sex zu lösen und das funktioniert natürlich nicht auf Dauer. Auffällig ist, dass Sexsüchtige in der Kindheit oft vernachlässigt wurden. Die haben also selten echte Liebe kennengelernt, sagt Robert Weiss.
The primary issues for men who are sex addicts are
die Hauptursache bei sexsüchtigen Männern ist emotionale Vernachlässigung. Ich habe in meiner Klinik oft Männer, die depressive oder alkoholsüchtige Eltern haben und weil sie von denen keinerlei Bestätigung bekommen haben, mussten sie sich als Kind diese Bestätigung schon früh bei anderen Menschen suchen. Und in so einem Umfeld lernt ein Kind, seinen Charme einzusetzen, andere Menschen permanent zu umgarnen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. So entsteht ein Muster, das sie auch später als Sexsüchtige verfolgen.
Bei Frauen sind das ganz ähnliche Gründe. Also übermäßiger Sex wird dann sozusagen ständig krampfhaft dazu benutzt, um Bestätigung und Anerkennung zu bekommen. Und was ich ganz interessant fand, ist, etwa 60% der sexsüchtigen Frauen sind selbst Missbrauchsopfer.
Mhm. Hat er dafür eine Theorie oder eine Erklärung, warum gerade so viele Missbrauchsopfer offenbar sexsüchtig sind?
Also es geht laut Robert Weiss darum, durch übermäßigen Sex selbst wieder Kontrolle über den Körper zu bekommen. Das Ganze wird praktisch umgedreht. Sexuelle Verführung und der weibliche Körper wird von ehemaligen Missbrauchsopfern dazu benutzt, selber wieder Kontrolle über den Körper zu bekommen, über den man in der Vergangenheit keine Kontrolle hatte.
Du hast am Anfang gesagt, einer der ersten Schritte ist, dass die Patientinnen oder Patienten sexabstinent werden sollen. Also erstmal diesen Stimulus, der wird weggenommen. Wie läuft dann so eine Therapie ganz konkret ab?
Also im Sexual Recovery Institute läuft das in so einem 12-Schritt-Programm ab. Das ist ähnlich wie bei den anonymen Alkoholikern. Vor allem aber wird offen mit dem Therapeuten darüber geredet. Denn durch das sich mitteilen wird die innere Ersatzfunktion dieser Sucht durch eine reale Begegnung abgelöst.
Also durch den Therapeuten sozusagen.
Genau, du redest quasi darüber. Die Fantasien verlieren damit nämlich so einen Teil ihrer Anziehungskraft, wenn man darüber spricht.
Okay.
Dann folgt die sogenannte Sexualanamnese. Das heißt, die Patienten sollen alle sexuellen Kontakte, die sie in der letzten Zeit hatten, aufschreiben. Diese Offenheit soll so entlastend wirken, denn viele dieser Patienten führen so ein ganz heimliches Doppelleben, das extrem belastend ist. Und dann folgt die eigentliche Therapie. Da wird der Ursache der Sexsucht auf den Grund gegangen, sagt Robert Weiss, und da benutzt er die kognitive Verhaltenstherapie.
Was lernt man da? Was ist das? Kognitive Verhaltenstherapie?
Also man lernt in dieser Therapie bestimmte Muster zu durchschauen. Also diese Frage, was macht mich eigentlich süchtig? Was treibt mich dazu, immer und immer wieder auf die Jagd gehen zu müssen? Und was steckt eigentlich wirklich hinter so einem Trieb? Was will ich damit kompensieren, verdrängen etc.? Das Ziel ist es, dass der Sexsüchtige so eine gesunde Beziehung zu sich selbst aufbaut, so nach dem Motto, erst wenn du dich selbst liebst, kannst du auch Liebe machen und ein gesundes Verhältnis zur Sexualität aufbauen.
Das klingt jetzt erstmal wie eine ganz normale Psychotherapie.
Genau, also es geht um ein gesundes Selbstwertgefühl, Selbstakzeptanz und so weiter.
Diese Klinik gibt es jetzt in den USA schon 20 Jahre. Kannst du sagen, ob die Therapien dort auch erfolgreich sind, nachhaltig?
Also genaue Zahlen gibt es nicht, aber Robert Weiss gibt selbst zu, dass die Rückfallquoten sehr, sehr hoch sind, sobald man die Patienten sozusagen wieder ins echte Leben entlässt. Der Erfolg so einer Therapie hängt aber auch von ganz vielen anderen Faktoren ab. Also ob man in einer festen Beziehung lebt oder an Einsamkeit leidet. Denn Einsamkeit verstärkt normalerweise die Sucht und erhöht auch die Rückfallquoten. Aber so eine feste Beziehung und auch andere soziale Bindungen, die fangen halt auf und helfen gegen den Suchtdruck. In extremen Stress- und Konfliktsituationen kann aber eben dann auch schnell wieder der Gedanke kommt, die Probleme sozusagen wegzuvögeln. Aber in dem Fall ist Sexsucht eigentlich ähnlich wie Alkoholsucht, sagt Robert Weiss. Und der Heilungsprozess kann mehrere Jahre dauern.
Mhm. Hannah Ender war das über den langen Ausstieg aus der Sexsucht. Sie hat sich das Konzept einer Sexklinik in Beverly Hills angeschaut. Das war's auch schon wieder von Eine Stunde Liebe. Wie immer freuen wir uns über Kritik, Feedback, Lob. Einfach eine Mail at dradiowissen.de. Was gefällt euch? Was gefällt euch überhaupt nicht? Welche Themen wünscht ihr euch vielleicht auch mal in der Liebe? Mail at dradiowissen.de. Till Opitz ist raus.
Dradiowissen.